Auf der anderen Seite gibt es eine implizite Polemik, sozusagen gegen die Verbündeten, das heißt gegen diejenigen, die den Föderalismus ablehnen. Das heißt, eine zweite Frage, die irgendwie intensiviert ist und impliziert wird, das ist die Frage, gibt es eine Möglichkeit, den Föderalismus zu transzendieren und zu überwinden? Was ist der Ausweg aus dem Föderalismus? Irgendwie ist der Text geschrieben für diejenigen, die schon Antikapitalisten sind. Ja, das ist auch so eine wichtige Voraussetzung, um diesen Text zu lesen. Ja, Kapitalismus ist sozusagen von Anfang an nicht etwas, was man eigentlich liebt und bewundert, sodass sozusagen der Kapitalismus kritisiert werden soll, ja, sondern so vielmehr gewissermaßen intensiert als Kritik an der Kritik des Kapitalismus. Es ist nicht von ungefähr, dass Dirk Becker, der sein Buch gemacht hat über Kapitalismus als Religion, und Dirk Becker ist eben jemand, der aus der eher konservativen politischen und gesellschaftlichen Zorn kommt und eher dazu neigt, sozusagen die Linke zu kritisieren. Ja? Und sozusagen der Text, im Text werden auch sozusagen Affirmative, das Affirmative in Bezug auf den Kapitalismus mobilisiert. Das ist in der Tat nicht zufällig, weil man kann in diesem Text nicht nur die Kritik des Kapitalismus, sondern die Kritik der Linke sehen. Und wenn man sich fragt, was ist diese Kritik, dann ist diese Kritik skizziert schon. Die Figur, die wir schon diskutiert haben, am Beispiel dieses Textes, der Begriff der Geschichte, nämlich Benjamin vermerkt, dass der Ausweg aus dem Kapitalismus meistens gesehen wird in der Überwindung, das heißt im Versuch, irgendwie weiterzugehen. Ja, das war so wie zum Beispiel Marx, ja, die gesellschaftlichen Kräfte, die Produktivkräfte, Produktionsverhältnisse werden noch weiterentwickelt. So weit entwickelt, dass der Sozialismus dann den Kapitalismus ablöst. Ja, einfach weitergeht. Oder eben Nietzsche, ja, nicht wahr? Der Mensch ist derjenige, der im Kapitalismus, also in der Moderne, das heißt de facto im Kapitalismus lebt, muss sich aber weiterentwickeln, muss sich steigern zum Übermenschen. Ja? Und wenn er sich zum Übermenschen steigt, dann irgendwann lässt er auch den Kapitalismus, also den normalen Menschen, den Bürger, hinter sich. Es ist wiederum sozusagen diese Idee, man muss weitergehen. Ja? Und indem man weitergeht, man den Kapitalismus überwindet. Das Gleiche ist sozusagen die Logik der Psychoanalyse. Benjamin sagt, darüber muss man speziell noch zusätzlich reden, aber es ist sozusagen, es ist offensichtlich im Grunde, was er meint, aus einem Satz, der sagt. Das heißt, das Unbewusste ist halt das Unbewusste, das Unbewusste ist halt unbewusst. Ja. Wenn ich jetzt sage, ich überwinde das Unbewusste, aber ich Unbewusste überwinde das Bewusste wie? Indem ich über das Unbewusste die ganze Zeit rede. Dadurch wird das Unbewusste verzinst, ja, wie Benjamin sagt. Das heißt, das Kapital des Unbewussten wächst nur. Wenn ich die ganze Zeit nur das Unbewusste, die Sexualität und so weiter thematisiere und nur darüber rede, dann dieser Bereich schrumpft nicht, ja, sondern wächst nur. diese Figur des Wachstums, des Weitergehens und des Überwindens durch das Wachstum ist übrigens absolut das, was die Linke als Poeta auszeichnet. Also die Diagnose, die Benjamin in seinen Schriften der Linke stellt, damals in den 20er Jahren, in beiden diesen Schriften, Anfang des 20er Jahres und am Ende der 20er Jahre oder sogar am Ende der 30er Jahre, diese Diagnose stimmt nach wie vor. Ja. Also wenn man zum Beispiel liest modische linke Schriften, ja, zwar, die sind erstaunlich nach dem gleichen Rezept geschrieben, ja, vom Typ Negri und Hart. Ja. Wenn man noch weiter Internet und sonstige virtuelle Technologie entwickelt, da kommt da dazu, dass alle miteinander vernetzt werden und Kapitalismus als ungleichende Vernetzung wird abgeschafft, weil alle werden virtuell und weil alle werden daran beteiligt werden. Ja. Oder wenn die Ungerechtigkeit des Kapitalismus besteht darin, dass der Kapitalismus sozusagen in entwickelten Ländern gut funktioniert, aber sagen wir Afrika und andere Länder nicht erreicht. Also was soll man tun? Man soll auch dort eigentlich Kapitalismus entwickeln. Ja. Man muss auch dort die Leute ernähren und die Wirtschaft entwickeln und so. Dann wird es alles schon besser. Ja. Das heißt, die Rezepte, die Linke hat nur ein Rezept, weiterzugehen. Ja. Und zwar weiterzugehen auf dem gleichen Weg, auf dem man immer noch geht. Ja. In der Hoffnung, dass wenn man immer weiter geht, irgendwann wird der Kapitalismus hinter sich gelassen. Ja. Und das ist genau die Logik, gegen die eigentlich Benjamin die ganze Zeit polemisiert. Ja. Wenn er sagt, sozusagen Kapitalismus ist eine Religion, er meint, der Kapitalismus ist ein Weg. Ja, was ist der Religion? Ja, es ist ein Weg, ja, es ist eine Bewegung. Der Kapitalismus ist nicht ein Zustand, der hinter sich gelassen werden kann, wenn man weitergeht. Ja, sondern Kapitalismus ist dieser Weg selbst, den man geht. Und wenn man diesen Weg weitergeht und gewissermaßen ist die Grundfigur, ja, nicht wahr, der Benjamin, ist, dass es nicht nur dieser Weg ist, sondern es ist der Weg überhaupt. Ja? Wenn man weitergeht, mit der Zeit weitergeht und einen gewissen Wachstum anstrebt, ja, dann denkt man kapitalistisch Wachstum anstrebt, in dem Sinne, indem man das Kapital vermehrt, aber auch das Unbewusste vermehrt. Oder die Macht des Proletariats vermehrt oder der Sozialstaat weiter ausbaut, ja? Oder das Unbewusste weiter diskutiert oder die so vitale Kräfte noch weiter, ja, weiter mobilisiert. Also diese Idee, immer weiter zu gehen, ja, das ist die kapitalistische Idee, immer weiter zu wachsen. Und wie er sagt, durch den Himmel zu wachsen, ja, so hoch zu wachsen, das ist die Figur der babylonischen Tour, ja, selbstverständlich. Ja. Also sozusagen, das Projekt des Kapitalismus ist ein babylonisches Projekt. Es geht darum, dass man höher und mehr die ganze Zeit macht. Ja. Und wenn die Linke sagt, wir müssen in der oder jener Hinsicht noch mehr was unternehmen und noch weiter gehen, dann bleibt die Linke total im Kapitalismus gefangen, ja? Sozusagen verstärkt, der Kapitalismus verzinst, der Kapitalismus, das Kapital, des Kapitalismus, statt das Kapital abzubauen. Und in diesem Sinne sagt Benjamin, dass eine, sagen wir, authentische, das heißt nicht kapitalistische Religion, war immer die Religion der Umkehr. Ja, sozusagen nicht den Weg weiterzugehen, sondern umzukehren. Ja, die Metanoia, ja, die Forderung nach der Umkehr, nach der sozusagen zurückgehen, nicht weitergehen, sondern abbauen und zurückgehen. Das wäre sozusagen eine entsühnende Geste. Ja, wenn man weitergeht und weiter wächst, dann verschuldet man sich mehr und mehr. Es ist nicht so, dass man sich entsühnt. Man entsühnt sich nur dann, wenn man zurückkehrt und dann beginnt man sozusagen die Schulden abzubauen. Also es muss weniger und weniger werden. Es muss nicht mehr und mehr werden, es muss weniger und weniger. Diese Rückkehrbewegung oder diese Bewegung des Abbaus, ja, das ist das, was im Zentrum des Benjaminischen Denkens steht. Die Frage ist nur, ob diese Umkehr überhaupt möglich ist. Das ist eine große Frage. Und Sie wissen, ich glaube, in Dirk Beckers Buch wird das zitiert, sogenannte der älteste Text der westlichen Philosophie, der Spruch des Anaximander. Der lautet, das ist sozusagen der älteste griechische Text, der tradiert wurde, und er lautet so ungefähr, dass jedes Ding oder jedes Seiende verschuldet sich dadurch, dass es aus der Einheit des Seins ausbricht, seinen eigenen Weg geht und entsinnt sich dadurch, dass es zurückkehrt zum Ursprung und dann verschwindet, das heißt stirbt. Das heißt, das Leben selbst im Sinne des Wachstums oder des Weitergehen oder des individuellen Entwickelns wird verstanden als eine tragische Schuld. Eine tragische Schuld, die nur abgebaut werden kann und nur sozusagen entsühnt werden kann, indem das Sein, das nicht weitergeht, sondern umkehrt, und praktisch umkehrt ist nichts. Ja? Das heißt, in die Vernichtung, in der Anbau, in der Zertrümmerung zurückgeht. Die Frage ist nur, ob sozusagen so etwas wie ontologische Garantie dafür gibt. Und ich glaube, das ist die zentrale Frage des Fragments. Warum sozusagen diese, die haben das richtig erwähnt, warum die Problematik des jüdischen Messianismus so eine große Rolle spielt. Ich habe schon gesagt, dass zentrale Auseinandersetzung war zwischen linearer und zyklischer Zeit. Also wenn ich genauso denke wie die Griechen, dass die Zeit zyklisch ist, dann wird sozusagen die Umkehr oder die Rückkehr zum Ursprung ontologisch garantiert. Ja. Man kann sagen, so wie Anaximander sagt, man kann sagen, weil die Zeit und die Welt so funktionieren, dass sie immer zyklisch sind, ja, und immer in Zyklen und immer zirkulär verfahren, dann irgendwann wird das, was sich abgetrennt hat und immer noch gewachsen hat, irgendwie schon umkehren müssen, weil es einfach die Gesetze der Natur so sind, dass sie dieses Sein zum Umkehr zwingen. Und nachdem diese Rückkehr stattfindet, wird sozusagen dieses Sein zurückgekehrt zum Ursprung, das heißt stirbt. Das heißt, diese Umkehr wird sozusagen durch die Gesetze der Natur selbst oder des Seins selbst grenzt. Wenn ich aber sozusagen mit einbeziehe die Möglichkeit einer rein linearen Zeit, das heißt eine Zeit der messianischen Verheißung, die jüdisch-christliche Zeit und in diesem Sinne auch die Zeit der Moderne, ja, dann sieht die Sache anders aus. Und der Kapitalismus lebt von dieser linearen Zeit. Der Kapitalismus wäre nicht möglich, wenn zum Beispiel es garantiert wäre, dass die Welt jeder, sagen wir, 20, 30 Jahre untergeht. Unter dieser Voraussetzung, und dann wieder geboren wird. Unter dieser Voraussetzung kommen keine Investitionen. Ja? Können Sie sich vorstellen, dass jemand sagt, ja, sozusagen, Sie können sicherlich investieren und Kredite geben und so weiter. Es ist nur so, dass in 15 Jahren oder 10 Jahren alles komplett untergeht und dann wieder komplett erneuert wird. Ja. Das ist der griechische Glaube eigentlich gewesen. Ja. Unter diesen Voraussetzungen entsteht kein Kapitalismus, weil es kein Glaube gibt. Ja. Das ist dieser zentrale Punkt der Religion. Kredit ist nichts anderes zu übersetzen als Glaube. Ja. Ja, das ist der Gläubige. Gläubiger gibt mir Geld. Ja. Woran glaubt eigentlich der Gläubige, als er mir Geld gibt? Ja. Er glaubt daran, dass die Zeit linear ist. Weil hätte er geglaubt, dass die Zeit zirkulär ist, hätte er mir das Geld nie geliehen. Ja. Weil er hätte dann gedacht, irgendwann geht die Zeit unter und geht die Welt unter, macht völlige zirkuläre Bewegung und dann ist das ganze Geld automatisch weg. Ja. Er muss glauben, dass die Zeit linear ist. Und die Zeit linear ist bedeutet, dass auch wenn ich tot bin, zum Beispiel, ich habe Geld geliehen, aber gleichzeitig Selbstmord begangen, zum Beispiel. Ja? Also ich bin nicht mehr in dieser Welt zu finden. Aber ich habe Nachkommen vielleicht, oder ich habe ein Eigentum und so weiter. Also ich kann immer ausfindig gemacht werden. Ja? Das ist eben diese Geschichte. Ja? Indem die Zeit linear ist und alles datiert wird und es gibt Bücher, da das alles aufgeschrieben ist, wann das Geld geliehen worden war und für welche Zeit, kann man immer ausfindig gemacht werden. Es gibt jetzt eine interessante Polemik, die habe ich gerade, ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben, zufälligerweise habe ich das verfolgt, amerikanische Presse. Es gibt eine große Auseinandersetzung zwischen Deutschland und Russland in finanziellen Fragen. Und zwar, es geht darum, dass Russen jetzt alle ihre Schulden an Deutschland zurückzahlen wollen, und zwar in diesem Jahr. Deutschland aber weigert, diese Zahlungen anzunehmen, weil die deutsche Regierung zu Recht sagt, wir verlieren dann die Prozenten. Ja? Das heißt, wenn Sie jetzt, wir haben Ihnen dieses Geld gegeben, damit Sie noch 20 Jahre Prozenten zahlen. Wenn Sie das nicht tun wollen, verlieren wir das Geld, mit dem wir schon gerechnet haben. Das bedeutet, dass Sie an so etwas wie eine, sagen wir, weitere Existenz des russischen Staates glauben in aller Ewigkeit. Ich meine, obwohl der Staat schon 3- oder 4-mal sich aufgelöst hat und gebaut hat und so weiter. Aber irgendwie für den Kapitalismus spielt es gar keine Rolle. Ja? Weil jeder Staat auf diesem Territorium, sei es kapitalistisch, sei es monarchistisch, sei es kommunistisch und so weiter, wird diese Schulden schon bezahlen. Ja? Dieses Urvertrauen in die Zeit, dass die Zeit läuft, ja, und ist nicht zu stoppen. Und was auch in der Zeit passiert, es passiert in der Zeit. Die Zeit selbst wird nicht abgeschafft. Ja. Und indem die Zeit selbst nicht abgeschafft wird, wird auch das Geld nicht abgeschafft, ja, weil Zeit ist Geld und Geld ist Zeit. Ja. Ein kapitalistisches System bedeutet nichts anderes, als die Zeit selbst verzinst wird. Das heißt, wenn die Zeit weitergeht, wächst das Kapital automatisch, indem das Kapital an die Zeit als lineare Zeit des Fortschreitens automatisch angeknüpft ist. Und alle Revolutionen und alle Ereignisse in der Zeit, so wie die in Russland passiert sind, zum Beispiel und gewaltige Ausmaß haben, in Bezug auf das kapitalistische System keine Rolle spielen. Ja? Weil es wächst weiter. Ja? Die Zeit wächst weiter. Wirtschaft wächst weiter, was auch immer passiert. Ja. Und so kann man das zurückzahlen und wird auch zurückzahlen, ja, was auch immer passiert. Dieses Urvertrauen in die Zeit ist genau das, was der Kapitalismus ontologisch unterscheidet von allen anderen kulturellen Formationen. Weil die haben an diese Zeit nicht glaube. Ja, wenn Sie Griechen noch lesen, wenn Sie indische Philosophie lesen, wenn Sie chinesische Philosophie lesen, die glauben an die linear fortschreitende, sich akkumulierende, ja, ständig akkumulierende, wachsende Zeit grundsätzlich nicht. Sie haben gedacht, tatsächlich, wie Alexander sagt, dass alles wird zerstört, zurückgehen und keine Schuld haben, jede Zeit. Ja. Wenn man das weiß, dann denkt man Folgendes. Man soll schnell alles aneignen, was es gibt. Das heißt, man soll nicht Geld geben und so weiter, sondern man soll das Geld rauben. Ja? Und es ist tatsächlich, alle klassischen Kulturen waren Raubkulturen. Ja? Wenn wir die Ökonomie von Griechenland, Rom, Indien, China und so weiter nehmen, es ging darum, dass man eine große Armee aufgestellt hat, der Staat gut organisiert hat und alle Nachbarn ausgeraubt hat und einen Schatz, Staatsschatz, ja, gebildet hat, von dem man dann lebte. Es ist interessant, dass die erfolgreichste Wirtschaft heute ist so verschuldet, wie die Menschheit nicht in ihrer ganzen Geschichte. Es gibt so Rechnungen, die sagen, dass die USA mehr Schulden hat, als die Menschheit je Schulden gemacht hat. Ja? Oder machen könnte sogar in absehbarer Zeit. Das bedeutet, dass Kapitalismus lebt von Minusschatz. Ja? Er lebt vom Fehlen des Kapitals, von der Abwesenheit des Geldes. Das wahre Geld ist nicht das Geld, das man hat. Das wahre Geld ist das Geld, das man bekommt von der Zeit, aus der Zeit, wenn die Zeit weitergeht. Ja. Deswegen ist sozusagen die Obsession von der antikapitalistischen Denken 20 Jahre, war die Zeit zu stoppen, die lineare Zeit zu stoppen. Die einzige Möglichkeit, aus dem Kapitalismus rauszukommen, ist die lineare Zeit in Frage zu stellen. Das macht Benjamin mit dieser Figur der messianischen Unterbrechung der Zeit im Augenblick, im messianischen Augenblick. Das habe ich schon dargestellt. Aber das macht man auch mit anderen Mitteln, die alle mehr oder weniger aus der Frankfurter Schule ausgehen. Also wenn man schaut, 68er Bewegung, dann ist es nicht interessant, dass die Leute, die französische Philosophie, die jetzt sozusagen als das Denken der 68er apostrophiert wird und die heutige Zeit dominiert, diese französische Philosophie ist tatsächlich ein Denken nach dem 68er. Ja, das ist das, was aus diesem 68 entstanden ist. Aber wenn man sich fragt, was die Leute gelesen haben, die 68er Revolte organisiert haben, die haben alle nur deutsche Autoren gelesen. Ja? Das ist Adorno, das ist Marcuse in der ersten Linie, ja, sicherlich die amerikanische Studentenbewegung, Hippie-Bewegung und so weiter, das war eine Konvention auf zwei Autoren, Marcuse und Hermann Hesse. Und mehr Hermann Hesse als Marcuse, aber es ging immer um diese zwei Bücher. Siddhartha von Hermann Hesse und Earth and Civilization. Marcuse. Und dann geht es eben darum, dass man, gut, nicht durch die messianische Verheißung, sondern durch den kleinen Tod sozusagen, durch die Sexualität in erster Linie, die Entwicklung, das Fortschreiten der linearen Zeit unterbricht. Was ist sozusagen diese sexuelle Revolution? Ja? Das ist sozusagen diese Hysterie, ja? um das Erotische herum, das 68er auszeichnet. Das ist nichts anderes als ein Versuch, eine zirkuläre Zeit, ja, nicht wahr, wieder zu installieren. Denn Sexualität ist zirkulär. Ja, alles Erotische bewegt sich im Kreis. Und Sexualität war immer sozusagen der Ort, in dem das Zirkuläre und die zirkuläre Zeit sozusagen ihren Ort hatte innerhalb der Moderne. Ja, deswegen war, auch wenn man sagt, Sexualität war unterdrückt, Sexualität war unterdrückt im Namen der Linearität. Es ist nicht uninteressant, dass nach der Oktoberrevolution man in der Sowjetunion gegründet hat, Institut zur Abschaffung des Zyklus bei der Frau, ja? Damit sie auch in die lineare Bewegung der Zeit integriert worden war. Dieses Institut hat funktioniert. Weil sie haben gesagt, das ist sozusagen der Zyklus bei der Frau und ist einfach Überbleibsel der schlechten Erziehung aus der früheren Epoche her, wenn Frauen integriert werden in die kommunistische Zukunft, werden sie schon diese Kindereien vergessen. Und das Institut hat funktioniert irgendwie 6 Jahre, hatte gewisse Fortschritte verzeichnet, aber war irgendwann aufgelöst. Das bedeutet, dass sozusagen gerade für die, die konsequent gedacht haben, war dieses grundsätzliche Verhältnis oder grundsätzliche Streit zwischen linearer und zirkulärer Zeit, sie waren dieses Streit sehr bewusst. Ja? Und sie wollten eben Fortschritt, das heißt, sie wollten nach vorne gehen. Wenn man die Sexualität abruft, dann beginnt man zu zirkulieren, statt nach vorne zu gehen. Das war der Grund, warum die 68er-Bewegung sowohl von den Protagonisten wie auch von den Gegnern dieser Bewegung verstanden worden war als ein antikapitalistischer. Und es gab ja dieses klassische Buch von Daniel Bell, das wir, glaube ich, besprochen haben mal, Cultural Contradictions of Capitalism, wo eben diese Problematik angesprochen worden war, und zwar folgendermaßen. Er hat wirklich als nächster interessanter Autor nach Weber und seine Ausgangsposition war die Weberische. Er hat zu Recht gesagt, schon damals etwas, was jetzt sehr klar geworden ist, dass der 68er Bewegung gewissermaßen nicht kapitalistisch ist, antikapitalistisch, sondern eine Möglichkeit realisiert, nämlich eine Möglichkeit, die im Kapitalismus angelegt ist, eine Forderung zu genießen und zu konsumieren. Denn wenn man beim Modell bleibt, der reinen Akkumulation, das heißt beim Modell, wie Benjamin und Weber, zunächst einmal Weber und dann Benjamin sie beschreiben, das heißt, die Zeit des Kapitalismus ist eine rein kumulative Zeit, ist eine reine Zeit der Verzinsung und der Akkumulation des Kapitals. Es ist ein reiner Fortschritt. Dann wird alles sozusagen subsumiert unter der Entwicklung des Kapitals. Aber wir wissen, dass diese Subsumierung dazu führt, dass das Kapital in die Krise gerät. Und zwar insofern, dass die Menschen dann beginnen zu sparen und weniger zu konsumieren. Damit das Kapital sich weiter vermehren kann, braucht das Kapital die Verschwendung. Das heißt, der Abbau des Kapitals. Sonst funktionieren die Märkte nicht. Wir müssen unsere Zeit verschwenden und wir müssen unser Geld verschwenden, damit der Kapitalismus weitergeht. Das heißt, wir müssen diese Zeit der Kommunikation unterbrechen, damit der Kapitalismus richtig funktioniert. Wir haben sozusagen deswegen zwei, wie wie Bell sagt, wir haben zwei grundmoralische Orientierungen in unserer Gesellschaft. Eine Orientierung ist der gute weberische Arbeiter, ja, der die ganze Zeit arbeitet, der viel Zeit investiert in seine Arbeit, strebsam ist, diszipliniert, ja, und so weiter und so fort. Das braucht der Kapitalismus. Auf der anderen Seite, Kapitalismus braucht auch jemanden, der immer Bacardi Rum trinkt, ja, ständig auf die Partys geht, ständig neue Klamotten kauft, ständig nach Thailand fährt und so weiter und so fort. Und ständig genießt. Ja. Interessanterweise ist es der gleiche Mensch. Ja, weil wir leben nicht in einer Situation, in der eine gesellschaftliche Klasse nur konsumiert und andere nur produziert. Sondern alle konsumieren und produzieren gleichzeitig. Das heißt, jeder ist auf der einen Seite weberischer, protestantischer Arbeiter, der strebsam organisiert wird und ein cooler Typ, der immer sozusagen auf Partys ist und sozusagen spontan und immer gut gekleidet, also Neo, ja, von dem Matrix-Movie, ja, also immer so eine neuesten Miyake-Klamotten, ja, herum. Diese Cultural Contradiction of Capitalism bedeutet Folgendes, dass der Kapitalismus an den Menschen unvereinbare Forderungen stellt, weil der Kapitalismus auf der einen Seite Arbeitseinsatz fordert, auf der anderen Seite unbegrenzten Konsum und appelliert mit beiden Forderungen an die gleiche Persönlichkeit, an das gleiche Subjekt, sodass das Subjekt völlig verloren ist und im Grunde nicht weitergeht, sondern auf der Stelle tritt. Und das ist dieser immobilisiert. Ja? Und das ist eben die Situation des postmodernen Kapitalismus. Also wenn zum Beispiel Jameson über den späten oder postmodernen Kapitalismus spricht, da spricht er über einen Kapitalismus, der ein Konsumkapitalismus ist. Der Verschwendung und Konsum und zirkuläre Zeit und Sex Sells und so weiter, alles das für sich entdeckt hat und sozusagen mehr genießt als produziert. Und gerade durch diesen Genuss das Kapital vermehrt. Also haben wir im Grunde eine etwas kompliziertere Dynamik, würde ich sagen, als Benjamin das vielleicht beschreibt. Unter dem Einfluss von Weber. Es geht nicht nur um die lineare Akkumulation, die nur durch die Ankunft Messias unterbrochen werden kann, sondern es geht auch darum, dass in der Kapitalismus selbst eine gewisse Zirkularität des Begehrens eingebaut ist. Ja, das heißt, wenn sozusagen im Kapitalismus so etwas wie eine potenziell erneuerbare Energie, ja, alle sagen so die erneuerbare Energie, ja, diese erneuerbare Energie ist das Begehren. Ja. Es wird vorausgesetzt, dass die Menschen, das ist sozusagen eine wiederum andere Seite vielleicht des Benjaminschen Modells, das kann man auch so sehen, dass das Begehren ständig wächst. Also es ist nicht nur das Wachstum des Kapitals, sondern ist es auch das Wachstum des Begehrens. Dass man immer mehr will, dass man immer mehr genießen will, dass man einen neuen Computer will, dass man das will und jenes will, weiter reisen will, dass man weiterkommen will, dass man weiter genießen und konsumieren will. Ja, dass das Begehren nicht zu stoppen ist. Und das ist eine große Frage. Ja, das ist tatsächlich. Deswegen sind die Philosophien des Begehrens, haben zunächst einmal, sie sind aufgetreten, als wir haben in einem anderen Kontext darüber gesprochen gestern, sind aufgetreten als Gegenspieler des Kapitalismus. Ja? Kein Krieg, keine Arbeit, sondern Erotik und Genuss. Ja? Okay, klingt gut. Aber de facto Dieser Wachstum des Begehrens führt zum Wachstum des Konsums. Und der Wachstum des Konsums führt zum Wachstum des Kapitalismus. Wir haben diese postmoderne, genießerische, affektive Phase der kapitalistischen Entwicklung, wo nicht das Kapital wächst, sondern das Begehren. Die Frage ist sicherlich, wie weit kann das Begehren wachsen? Gibt es so etwas wie anthropologische Grenzen dafür? Das kann man sagen mit Anaximander, dass irgendwann die Menschen müde sein werden. Ja? Sie werden einfach nichts mehr wollen. Ja? Gibt es so etwas wie ein Moment eines Umkehrs, vielleicht in der Natur des Menschen angelegt, ja? Sodass er irgendwann ausgebrannt ist, ja? Oder sagen wir, erledigt, ja? Und nichts mehr will, ja? Auf keinem Gebiet, ja? Irgendetwas will. Ja? Dann kehrt das alles um, es wird nicht mehr konsumiert und der Kapitalismus kollabiert in seiner heutigen Form. Oder wir haben mit Nietzsche oder Deleuze haben richtige Deleuze in erster Linie. Ja. Nicht zufällig ist das so extrem populär geworden in Amerika letzter Zeit. Ist zu führenden Philosophen jetzt im Grunde avanciert, dass das Begehren wirklich unbegrenzt ist. Ja. Dass man sozusagen anthropologische Grenze gesprengt hat, traditionelle anthropologische Grenze gesprengt hat, und dass wir unbemerkt nicht so sehr einen Glauben an die Zeit und so weiter entwickelt haben, sondern die Fähigkeit, niemals müde zu werden, ja, und immer weiter zu wollen. Das ist im Begehren immer weiterzugehen. Das war sozusagen eine Hypothese von Deleuze und das ist sozusagen genuin eigentlich kapitalistische Hypothese. Also Kapitalismus in seiner heutigen postmodernen Gestalt. Dass das Begehren immer weiter fließt. Ja, schon Lyotard sagt, dass Begehren und Geld fließen zusammen. Und das bedeutet, dass wenn wir in der Tat zu so etwas wie Ökonomie libidinösen Ökonomie, wie Lyotard oder Deleuze in den 60er Jahren, 70er Jahren gesagt haben, gekommen sind, dann haben wir mit einer neuen Figur zu tun, die in einem ambivalenten Verhältnis steht zu dem, was Benjamin sagt. Auf der einen Seite, es ist eine antikapitalistische Figur, auf der anderen Seite, es ist eine kapitalistische Figur, weil das ist eine Figur des Wachstums. Ja. Kapitalistisch insofern, dass wenn das Begehren nicht endlich ist, also niemals befriedigt werden kann. Ja? Es gibt einen Akt der Befriedigung des Begehrens nicht, weil man will immer mehr. Ja? Dann haben wir sozusagen eine Ressource für den Kapitalismus gefunden, die tatsächlich unbegrenzt ist. Das ist sozusagen die große Annahme der 80er Jahre in erster Linie, ja, also das späten Deleuze. Okay, ich denke, ich habe das gesagt, was ich sagen wollte. Und jetzt machen wir eine Unterbrechung.